Kapitel 25 bis 31. Gottes Absicht wird hier ausgedrückt, dass er unter seinem Volk wohnen wolle. Und dann gibt Gott Mose Anweisungen über das Aussehen der Wohnung, das genaue Muster der Wohnung. Beginnen wir, indem wir die Verse 1 bis 7 lesen. 2. Mose, Kapitel 25, die Verse 1 bis 7. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israel, dass sie mir ein Hebopfer bringen von einem jeden, der willigen Herzens ist. Sollt ihr ein Hebopfer nehmen? Dies ist das Hebopfer, das ihr von ihnen nehmen sollt: Gold und Silber und Erz, und blauer und roter Purpur und Karmesin und Byssus und Ziegenhaar und rot gefärbte Widderfelle und Dachsfelle und Akazienholz, Öl zum Licht, Gewürze zum Salböl, zum wohlriechenden Räucherwerk, Onyxsteine und Steine zum Einsetzen für das Ephod und für das Brustschild. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, das Muster der Wohnung und das Muster aller ihrer Geräte, also sollt ihr es machen. Ein Ergebnis der Erlösung ist, dass Gott unter seinem Volk wohnt. Gott wohnte nicht im Garten Eden. Gott wohnte nicht bei Menschen in Unschuld. Wir haben dort aus der Zeit der Unschuld, aus der Zeit im Garten Eden, wenn wir es ganz genau nehmen, darf ich nicht einmal sagen, aus der Zeit der Unschuld, denn die war schon dahin, als dieser Ausdruck verwendet wird. Aber aus jener Zeit im Garten Eden, und wir dürfen daraus schließen, dass dies die Art des Umgangs war, die Gott mit dem Menschen im Garten Eden hatte, da steht, der Herr wandelte im Garten. Er wandelte im Garten Eden, hatte Umgang mit den Menschen, redete zum Menschen, der Mensch hatte Umgang mit seinem Gott, Gott wandelte im Garten Eden. Aber er wohnte nicht im Garten Eden. Wohnen bedeutet im Gegensatz zu wandeln, sich bleibend niederlassen. Wenn wir uns setzen, haben wir die Reise hinter uns. Dann haben wir uns niedergelassen. Und wohnen heißt, sich bleibend niederlassen. Das ist das Ergebnis, ein Ergebnis der Erlösung. Und beachten wir jetzt einmal, wie die erste Wohnung Gottes beschrieben wird und dafür 13 Kapitel aufgewendet werden. 13 Kapitel zur Beschreibung der ersten Wohnung Gottes unter den Menschen. Es ist nicht die einzige ausführliche Beschreibung einer Wohnung Gottes. Wir kommen zu den Königsbüchern, 1. Könige von Kapitel 6 an. Mehrere Kapitel hintereinander, 6, 7, 8, wird wiederum ausführlich die Wohnung Gottes beschrieben. Und dann kommen wir zum Propheten Hesekiel, auch dort mehrere Kapitel lang eine Beschreibung einer zukünftigen Wohnung Gottes. Hier also 13 Kapitel für die Beschreibung der Wohnung Gottes. Vergleichen wir das mit der Schöpfung, mit dem Schöpfungsbericht, die Beschreibung der Erschaffung der Welt nimmt wie viel in Anspruch, wie viel Platz? 2 Kapitel, 1. Mose 1 und 2. 2 Kapitel für die Beschreibung der Erschaffung der Welt. 13 Kapitel für die Wohnung Gottes. Und das gibt uns schon einen Hinweis darauf, dass das, was Gott in der Erlösung tut, größer ist als das, was er in der Schöpfung tat. Und hier steht dieser Satz im Vers 8, sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Gott will unter den Seinigen wohnen. Das ist Gottes Vorsatz, das ist Gottes Verlangen, das ist Gottes Sehnen. Dazu hat er seinen Sohn dahingegeben, dazu hat er seinen Sohn in den Tod gegeben, dass er so die Grundlage schaffe, die gerechte Grundlage, auf der hier unter erlösten Menschen wohnen kann. Offenbarung 21, Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Nun heißt es hier im Zusammenhang mit dieser Wohnung im Vers 2, 2. Mose 25, Vers 2, von einem jeden, der willigen Herzens ist, sollt ihr mein Hebopfer nehmen. Wir fragen uns, warum Gott das so einrichtete, dass er die Wohnung auf diese Weise aufrichten wollte, oder wollte, dass sie auf diesem Weg aufgerichtet werde, dass die willigen Herzens waren unter seinem Volk, die Werkstoffe zusammentrugen. Hier macht Gott schon deutlich, dass eigentlich nicht die Wohnung ist, sondern das Volk Gottes die Wohnung ist. Seine Erlösten, sie sind die Wohnung. Es geht ihm um ihre Herzen. Es geht ihm nicht um diese Stoffe, um diese Werkstoffe. Es geht ihm um die Herzen seines Volkes. Und das wird dem Volk auf diese Weise bewusst gemacht, dass ihr Wille, ihre Herzen ihm ergeben sind. Und mit dem, was sie sind und haben, kommen sie und da wohnt er. Das Neue Testament sagt es uns deutlich, dass wir die Wohnung sind. Hebräer Kapitel 3, Vers 6. Hebräer Kapitel 3, Vers 6. Christus aber als Sohn über sein Haus, dessen Haus wir sind. Wir sind das Haus Gottes. Nun, wenn wir jetzt die Beschreibung dieser Stiftshütte uns ansehen, wir werden nicht alle diese Kapitel lesen können, auch nicht auf alle Einzelheiten eingehen können, dann wollen wir uns fragen, was sie uns sagen wollen. Die Stiftshütte, ja, sie stellt das Volk Gottes dar, denn die Wohnung ist das Volk Gottes. Die Stiftshütte stellt auch Christus dar, beides. Das Zelt ist Christus und das Zelt sind auch, die Christus gehören. Beides wird hier gesehen. Schon das Wort Zelt wird im Neuen Testament aufgegriffen und es wird gesagt, dass Christus das Zelt Gottes ist. Und zwar steht das in Johannes 1, Vers 14. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Eigentlich, hier steht eine Fußnote, eigentlich zeltete, ganz eigentlich, und schlug sein Zelt auf. Es ist nämlich ein sogenannter Aorist. Hier wird der Zeitpunkt festgehalten seiner Menschwerdung. Da schlug Gott sein Zelt auf unter uns. Christus ist also das Zelt der Zusammenkunft. Und die Christus gehören. Und so redet alles in der Stiftshütte von Christus, von seinem Werk und von den erlösten. Und das Neue Testament sagt uns, Gott will unter uns wohnen. Wir haben diesen Vers gelesen. Sagt uns, wir sind sein Haus. Das Neue Testament sagt uns auch, wir sollen in seinem Haus wohnen. Johannes 14, Vers 2. In dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Wir sollen in seinem Haus wohnen. Epheser 2, 19. Also seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Schauen wir uns jetzt einige der Geräte in diesem Haus an. Die wichtigsten. Die Beschreibung des Hauses beginnt mit dem Wichtigsten. Und das ist das Wichtigste. Was wird zuerst genannt? Wovon wird zuerst geschrieben? Berichtet. Bitte? Der Altar? Nein. Die Bundeslade. Der Altar ist der Weg, auf dem wir ins Haus hineingehen. Aber im Haus selbst, Vers 10 und folgende, zuerst wird von der Lade gesprochen. Sie sollen eine Lade von Akazienholz machen. Zwei und eine halbe Elle ihre Länge und eine halbe Elle ihre Breite und eine halbe Elle ihre Höhe und du sollst sie überziehen mit reinem Gold, inwendig und auswendig sollst du sie überziehen und mach eine goldene Leiste daran ringsum. Holz und Gold. Menschliche Natur, göttliche Natur. Die Bundeslade ist Christus. Was macht das Haus Gottes zum Haus Gottes? Die Gegenwart Gottes selbst. Und darum wird das zuerst erwähnt und beschrieben. Die Bundeslade verkörperte, symbolisierte die Gegenwart Gottes unter seinem Volk. Die Bundeslade ist die Mitte des Hauses Gottes und alles, was über das Haus gesagt wird, bezieht natürlich seine Bedeutung nur daher, dass es das Haus ist, in dem Gott wohnt. Ohne seine Gegenwart ist das Haus Gottes eine leere Hülle, ist alles Gold, nur Schmuck, leerer, bedeutungsloser Schmuck. Und das Neue Testament bestätigt uns das, was die Gemeinde zur Gemeinde macht, was die Identität der Gemeinde begründet, ist die Gegenwart Christi unter den Seinigen. Er ist die Mitte der Gemeinde. Und wenn er nicht unter uns sind, dann sind wir eine Gruppe und Gemeinschaft von Leuten wie irgendeine beliebige Gruppe und Gemeinschaft von Leuten. Was die Gemeinde zur einzigartigen Gemeinschaft macht, ist die Gegenwart Christi unter ihnen. Nicht, dass wir so nette Leute sind, obwohl ich hoffe, dass wir nette Leute sind. Aber das ist nicht das Eigentliche. Auch nicht, dass wir gegen Abtreibung und gegen Homosexualität sind. Da sind auch noch andere dagegen. Nicht nur Christen. Auch nicht, dass wir uns besonders anziehen. Das machen die Mönche auch. Das begründet nicht die Identität der Gemeinde. Was die Gemeinde zur einzigartigen zur einmaligen Gemeinschaft macht, ist die Gegenwart Gottes unter ihnen. Und das hat Mose verstanden, das hat er begriffen. Lass uns das einmal sehen, wie er das zum Ausdruck bringt in Kapitel 33. Nachdem das Volk gesündigt hat und Gott ihm gesagt hat, ich werde nicht in die Mitte dieses Volkes ziehen, betet Mose darum und er betet wiederholt darum, dass doch Gott kommen möchte, dass der Herr doch in die Mitte des Volkes ziehen möchte. Und dann sagt er, Kapitel 33, Vers 16, woran soll es denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen nicht und dein Volk nicht daran, dass du mit uns gehst und wir ausgesondert werden, ich und dein Volk aus jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Das sonderte das Volk Israel von allen anderen Völkern aus, dass Gott mit ihnen war und unter ihnen war. Nicht, dass sie die Beschneidung hatten. Auch andere Völker haben das gehabt. Nicht, dass sie Speisegebote hatten. Auch andere Völker haben ihre Speisegebote gehabt. Die Hindus haben das auch, Speisegebote. Und damals hatten das andere Völker auch, ihre Speisetabus und ich weiß nicht was. Was dieses Volk aussonderte von allen anderen Völkern, war, dass Gott unter ihnen war. Und das macht die Gemeinde zur Gemeinde, Christus unter uns. Dort, wo der Herr das allererste Mal von Gemeinde redet, wo ist das? Wo redet der Herr zum ersten Mal von Gemeinde? Nein, im Neuen Testament, Entschuldigung, ich habe mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Im Neuen Testament, wo redet der Herr zum ersten Mal von Gemeinde? Ja? Matthäus 16, was sagt dort der Herr? Ja, ich will meine Gemeinde bauen. Was war dem Herrn Anlass, von seiner Gemeinde zu reden? Schlag mir das einmal auf. Matthäus 16. Da steht im Vers 18. Auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen. Hier das erste Mal redet der Herr davon. Meine Versammlung, meine Gemeinde. In welchem Zusammenhang hat er davon geredet? Was ist der Zusammenhang? Von Vers 13 an? Ja, richtig. Der fragt die Jünger nach seiner Identität. Wir sagen die Leute, dass ich sei oder der ich sei? Und wer sagt denn ihr, dass ich sei? Und die Leute haben verschiedenste Vorstellungen über ihn, ein Prophet oder der Elia. Und ihr, wer sagt ihr, dass ich sei? Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und ich sage dir, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen. Das zeigt doch ganz deutlich, dass die Versammlung etwas zu tun hat mit der Erkenntnis des Sohnes Gottes, seiner wahren Identität. Die Gemeinde ist also die Gemeinschaft derer, die erkannt haben, wer er ist und die damit in die einzig angemessene Beziehung zu ihm gebracht worden sind. Daran erkennt man die Gemeinde. Das ist die Gemeinde. Die, die den Sohn Gottes als den Sohn Gottes erkennen und zu ihm gebracht worden sind. Also seine Person begründet die Identität der Gemeinde. Das ist das erste Mal, dass der Herr von Gemeinde redet. Und ich nehme an, das muss das Wichtigste an der Gemeinde sein. Genau das. Und darauf kommt es um alles in der Welt an. Dass wir auch als Gemeinde zusammenkommen im Wissen, das macht uns als Gemeinde zur Gemeinde Gottes, zur Gemeinde Jesu Christi. Christus ist unter uns. Wir haben ihn erkannt und uns ihm unterworfen. Er ist unser Herr. Er ist der Messias, der Gesalbte, der König, der Herrscher, der Erlöser. Der Sohn Gottes. Das ist Gemeinde. Was ist an einem Haus das Wichtigste? Nun, wenn wir ein Haus bauen, dann kommt es uns meistens darauf an, wie groß das Haus ist, was für Ausmaße es hat, was für Materialien man verwendet, um es zu bauen, welche Farbe, wie viele Zimmer und so weiter. Dabei, was das Haus eigentlich ausmacht, sind die im Haus wohnen. Das schönste Haus, das prächtigste Haus, der prächtigste Bau, wenn er leer ist, ist eine beklemmende Sache. Und wenn man erst noch weiß, das Haus war einmal bewohnt, aber die haben Streit bekommen miteinander, das Haus steht leer. Und im Haus Gottes ist das Entscheidende, wer im Haus wohnt, Gott selbst. Nicht die Hülle, sondern die Person, die drin ist, ist das Entscheidende. Und erstaunlicherweise sagt uns das Neue Testament, ja im Gegensatz zum Alten Testament, eigentlich nichts über die Form der Gemeinde. Nichts. Sondern redet eigentlich nur davon, wie wir in die rechte Beziehung zu dem treten, der in diesem Haus wohnt. Und wie wir in der rechten Beziehung zu ihm erhalten werden. Denn darauf kommt es an. Das macht Gemeinde aus. Und der Beweis der Jüngerschaft ist gut. Und das muss uns das Wichtigste werden. Wenn wir vom Haus Gottes reden. Also das Allererste, wovon Gott spricht, zu Mose spricht, ist die Bundeslade. Und Israel, die wussten das. Sie wussten das, als die Bundeslade ihnen einmal entführt wurde. Der Priester, als er das vernahm, als er hörte, dass seine Söhne gestorben waren, dann hat das ihn sicher auch geschmerzt. Aber als er hörte, die Bundeslade ist weg, da ist er ja wirklich rücklings gefallen. Das hat ihn vollständig niedergeschmettert, weil er wusste, jetzt ist das Haus Gottes leer, eine bloße Hülle geworden. Denn das Haus Gottes ist darum das Haus Gottes, weil Gott darin ist. Darauf kommt es also zuallererst an. Die Lade. Das Traurigste, was einer Gemeinde passieren kann, ist darum das, was in Laodicea passierte. Was sagt der Herr von dieser Gemeinde? Ich stehe draußen. Eine Gemeinde, die sich christliche Gemeinde nennt, die sich nach dem Namen Christi nennt, und Christus nicht unter ihnen, er draußen. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Dann ist die Gemeinde zur bloßen Hülle geworden, zur leeren Hülle sein. Der Herr sagte seinen Zeitgenossen, dieses Haus wird euch leer gelassen werden. Er kam und suchte dieses Volk heim. Aber man hatte ihn nicht aufgenommen. Und darum blieb dieses Haus leer, eine leere Hülse. Und es wurde nach kurzer Zeit vom Sturm des göttlichen Gerichts wie die Spreu weggetragen. Dann haben wir eine Beschreibung in Kapitel 25 des Tisches, 2. Mose 25, die Verse 23 bis 30. Der Schaubrottisch, das ist Christus und sein Volk. 12 Brote. Das Neue Testament vergleicht das Volk Gottes auch mit einem Brot. Ein Leib, ein Brot sind wir die vielen, die 12 Brote. Das ganze Volk der 12 Stämme. Dann der Leuchter. Christus ist das Licht. Wir können auch sagen, der Heilige Geist ist das Licht. So haben wir hier eigentlich alles ausgedrückt. Gott selbst, Christus selbst, dann das Volk, das zu ihm gebracht worden ist und im Lichte ist, wie er im Lichte ist. Dann in Kapitel 26, die Verse 1 bis 14, das Zelt und die Decken. Das Zelt, so wird die unterste Hülle genannt und darüber kommen dann drei Decken. Kapitel 26, Verse 1 bis 14. Und die Wohnung sollst du aus 10 Teppichen machen. Von gezwirntem Byssos und blauem und rotem Purpur und Karmesin mit Cherubim in Kunstweberarbeit sollst du sie machen, Cherubim. Nun, damit man diese Zeltdecke über die Wohnung legen konnte, bedurfte es der Bretter der Wohnung. Kapitel 26, 15 bis 30. Die Bretter der Wohnung. Und die Bretter der Wohnung sollst du von Akazienholz machen, aufrecht stehend, 10 Ellen die Länge eines Brettes und eine halbe Elle die Breite eines Brettes, 2 Zapfen zu einem Brett, einer dem anderen gegenüber eingefügt, also so sollst du es machen, zu allen Brettern der Wohnung. Mache die Bretter zu der Wohnung, 20 Bretter an der Seite gegen Mittag südwärts. 40 Füße von Silber sollst du unter die 20 Bretter machen. Und dann sollten die Bretter alle mit Gold überzogen werden. Bretter aus Holz und mit Gold überzogen. 20 Bretter südlich, 20 Bretter nördlich auf der Nordseite der Wohnung und auf der Hinterseite der Wohnung 10 Bretter, alle gleich hoch, alle standen auf den gleichen Füßen, alle aus Holz und aus Gold. Die Bretter, das sind wir. Menschliche Natur, teilhaftig geworden der göttlichen Natur. Wir stehen alle da zueinander, gefügt oder aneinander gefügt. Wir stehen auf gleichen Füßen, Silber, auf der Grundlage der Erlösung. Und wenn wir uns das jetzt vergegenwärtigen, wir haben hier die Geräte, die im Haus stehen, wir haben das Licht, den Leuchter, der das alles beleuchtet. Und darum herum diese Bretter mit Gold überkleidet. Die haben all das, was im Haus stand, gespiegelt. Alles spiegelte sich in den Brettern. Und so spiegelt sich in den Gläubigen Christus, die Wesenheit in Christi, seine Herrlichkeit, spiegelt sich in den Erlösten. Und sie stehen um Christus geschart, sind zu Gott gebracht. Und darüber die Decke. Und da heißt es eben, dass dieses Zelt aus blauem und rotem Purpur und Byssus und Karmesin gemacht werden sollte mit Cherubin. Engel. Jedes Mal, wenn der Priester hineinging, in die Stiftshütte, den Vorhang auf die Seite schob und dann hineinging und wenn er da hinaufgeschaut hat, was hat er gesehen? Engel. Und so wurde er daran erinnert, dass Engel dieses Schauspiel betrachteten, das Schauspiel der Erlösung. Engel waren Zeugen der Schöpfung. Engel waren Zeugen des Sündenfalls. Und dann wurden Engel Zeugen eines Geschehens, das für sie unbegreiflich ist. Ja, die Engel, sie wussten um Gottes Macht, Allmacht, Weisheit und auch um Gottes Heiligkeit. Im Buch Hiob sagt Gott, dass die Engel jauchzten, als sie Zeugen der Schöpfung waren. Hiob Kapitel 38, Verse 6 und 7. Hiob 38, Verse 6 und 7. In was wurden ihre Grundfesten eingesenkt? Wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Ja, sie bewunderten Gottes Macht und Gottes Weisheit. Und dann erlebten die Engel in ihren Reihen eine Rebellion, wie einer aufstand gegen Gott und wie Gott in seiner Heiligkeit diesen einen richtete und niederwarf auf immer. Und so erkannten die Engel Gottes Heiligkeit, Gottes Allmacht und Gottes Heiligkeit. Sie waren Zeugen der Erschaffung auch des Menschen. Und dann auch Zeugen jenes Schauspiels, jenes entsetzlichen Geschehens, wie dieser erste Rebell, wie er hinging und die Menschen zu diesem gleichen Aufstand gegen Gott bewegte. Und dann geschah nicht das, was die Engel erwartet hätten, dass Gott jetzt die Menschen niedergeworfen hätte auf immer. Und dann geschah das, was für Engel unbegreiflich ist, dass Gott den Menschen Gnade zuwendet und anfängt, zum gefallenen Menschen zu reden von Erlösung. Die Engel waren Zeugen der Geburt des Erlösers, oder vorher schon. Engel kündigten die Empfängnis des Erlösers an, Lukas 1. Gabriel, der vor Gott steht. Engel kündigten die Geburt an. Sie waren Zeugen der Geburt des Erlösers. Lukas Kapitel 2. Paulus sagt im 1. Timotheusbrief zusammenfassend, dass Engel das Leben und den Dienst und das ganze Erlösungswerk des Herrn verfolgte. Das steht in 1. Timotheus 3, Vers 16. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln. Die Menschen werden uns ein ganzes Leben von Engeln gesehen. Sie waren auch Zeugen des Verhörs des Herrn, der Gefangennahme des Herrn. Und der Herr sagte, als sie ihn gefangen wegführten und die Jünger meinten, ihn mit ihren Waffen verteidigen zu müssen, meint er nicht, ich könnte jetzt den Vater bitten und er würde 12 Legionen Engel sind. Engel waren Zeugen der Auferstehung. Engel waren beim Grab. Engel waren Zeugen der Erhöhung des Herrn. Apostelgeschichte 1. Engel waren da bei der Himmelfahrt des Herrn. Engel nehmen Anteil an der Erlösung einer jeden Seele, eines jeden Kindes Adams. Und jedes Mal ist das für die Engel ein unbegreifliches Schauspiel. Denn Engel, die gefallen sind, die wollen nicht und können nicht sich vor Gott beugen. Die bleiben in ihrer Bosheit und in ihrer Rebellion und in ihrem Stolz gefangen gegen Gott. Und jetzt sind Engel Zeugen geworden dieses Geschehens, wie Erlösung gewirkt worden ist, aber nicht allein das, wie Gott es in seiner Weisheit versteht und in seiner Gnade, wie er es versteht, Rebellen so zu verändern, dass sie sich dem Willen Gottes unterwerfen. Und jedes Mal, wenn Engel das sehen, so sagt Lukas Kapitel 15, dann jubeln sie vor Gott. Ein Rebell ist ein Anbeter geworden. Lukas Kapitel 15, Vers 10. Also sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Wenn ein Gerechter heimgeht, dann tragen Engel ihn in den Schoß Abrahams. Das steht in Lukas 16. In Lukas 16, Vers 22, es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln getragen wurde in den Schoß Abrahams. Petrus sagt zusammenfassend, dass die Engel über die uns verkündigte und an uns geoffenbarte Gnade, dass sie in das hineinzuschauen begehren. Das erfüllt sie mit überaus großer Verwunderung. Wie Gott gerecht bleiben kann und Sünder gerecht machen kann, ohne seine Gerechtigkeit zu verleugnen, und wer es fertig bringt, Widerspenstige willig zu machen. Und darum geht es ja beim Haus Gottes Willige. Und Engel betrachten das und sehen das. 1. Petrus 1, Vers 12. Welchen es geoffenbart wurde, dass sie nicht für sich selbst, sondern für euch die Dinge bedienten, die euch jetzt verkündigt worden sind, durch die, welche euch das Evangelium gepredigt haben, durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Paulus redet immer wieder davon, dass Engel die Erlösten beobachten, sehen. 1. Korinther 4. Vers 9. Denn mich dünkt, dass Gott uns die Apostel als die Letzten dargestellt hat, wie zum Tode bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als Menschen. Schauspiel für Engel. 1. Korinther 11, Vers 10. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Das sehen die Engel. Und für Engel ist es selbstverständlich, dass das, was Gott befiehlt, dass das Geschöpf tut. Und ungehorsam ist etwas, das Engel eine Macht auf dem Haupt. Paulus erinnert auch Timotheus daran. 1. Timotheus Kapitel 5. Vers 21, ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beobachtest, indem du nichts nach Gunst tust. Ja, das gibt uns einen Eindruck davon, welch unbegreifliches Wunder die Erlösung ist. Und wie unermesslich groß die Vorrechte der Erlösten sind. Dass Gott uns nicht in der Sünde belassen hat, im Gericht, das wir verdient haben, sondern Erlösung bereitet hat und in seiner Gnade uns gesucht hat und es verstanden hat, in seiner Weisheit uns willige Herzen zu geben. Dass er uns willig, ganz freiwillig, ihm unterworfen hat. Mich hat niemand gezwungen, an den Sohn Gottes zu glauben. Wirklich nicht. Aber wie das vor sich ging, dass ich willig wurde zu glauben, das weiß ich nicht zu erklären. Ich kann es nicht erklären. Ich kann nur sagen, es war so eines Tages. Der hat so gewirkt und geführt und Dinge in meinem Leben einfach so geschehen lassen, dass ich eines Tages nicht so sehr wollte, wie Jesus Christus gehören. Ihm nachfolgen. Was für ein Wunder. Was für ein Vorrecht. Welche Gnade. Und dazu hat Gott sein Volk erlöst. Das sind seine Gedanken, die er über sein Volk hat. Sein Haus, seine Wohnung, sein Volk zu ihm gebracht. Er wohnt unter ihnen. Und das alles wird Mose auf dem Berg offenbart. Und während er auf dem Berg ist, geschieht das, was im nächsten Abschnitt behandelt wird. Die Sünde des Volkes. Kapitel 32 bis Kapitel 34. Und erst wenn wir diesen Abschnitt lesen im Licht eben des Vorangegangenen, ahnen wir ein wenig, wie entsetzlich das war, wie entsetzlich, wie furchtbar. Dass das Volk, über das Gott solche Gedanken hatte und das er für solches vorgesehen hatte, sich selbst einen Gott macht. Furchtbar. Aber was uns noch mehr verwundert ist, dass tatsächlich, wie Paulus im Römerbrief sagt, dass da, wo die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade noch überströmender geworden. Und wie Luther sagt, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch mächtiger geworden. Noch größer. Gottes Gnade, die ein Volk, wo wir jetzt denken würden, aber jetzt also wirklich, jetzt muss doch Gott dieses Volk richten und hinwegtun. Nach all dem, was es erfahren hat, empfangen hat, gehört hat, bricht es nicht irgendein Gebot, sondern das Oberste. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Die Sünde des Volkes zeigt, dass das Volk für Gottes Gegenwart ganz unpassend ist. Und es geht jetzt in diesen Kapiteln 32 bis 34 darum, wie Gott es versteht. Ja, wie er das versteht, gerecht zu bleiben und diesem Volk gnädig zu sein. Gerecht zu bleiben und dieses Volk nicht zu verderben. Nun, ich habe diese Kapitel etwas weitergehend unterteilt. Ich lege diese Folie jetzt auf. 10 Abschnitte. Und wir wollen wenigstens anfangen heute Abend mit diesem Teil, der die Sünde und die Wiederherstellung des Volkes beschreibt. Nun, bevor wir uns diesen einzelnen Abschnitten zuwenden, es sind 10 Abschnitte, und ihr beachtet, wie hier am Schluss dieses Abschnittes auch steht, Herrlichkeit. Das war hier auch der Fall gewesen. In diesen Kapiteln 19 bis 24 hatten wir am Schluss auch die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des Bundes. Und hier haben wir die Herrlichkeit Gottes im Angesicht des Mittlers am Schluss. Also 10 Abschnitte. Und wir sehen hier, wenn wir das einfach schnell überfliegen, dass die Fürbitte des Mose eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ja, es ist die Fürbitte des Mose, eben des Mittlers, welche erklärt, wie dieses Volk trotz dieser Sünde als Gottes Bundesvolk erhalten bleibt. Und nicht allein das, sondern wie Gott seine Absicht, unter diesem Volk zu wohnen, in seinem Haus zu wohnen, doch verwirklicht. Die Absicht wird verwirklicht. Gut, ich werde diese Übersicht morgen noch einmal auflegen. Aber bevor wir uns diesen einzelnen Abschnitten zuwenden, beachten wir einmal folgende Parallele. Ich habe das jetzt hier leider nicht aufgeschrieben, auf eine Folie. Vergleichen wir einmal den Auszug mit dem Bau der Stiftshütte. Der Auszug, der in den Kapiteln 1 bis 12, 13, 14 beschrieben wird, der Auszug. Und hier die Stiftshütte. Der Auszug von wem verordnet? Von Gott verordnet. Der Auszug wurde von Gott verordnet. Und dann wurde dieser Auszug angefochten. Durch wen? Wer sperrte sich dagegen, Pharao? Also der Auszug wurde von Gott verordnet und dann von Pharao angefochten. Aber der Auszug wurde trotzdem von Gott verwirklicht. Von Gott verordnet, von Pharao angefochten, dann von Gott verwirklicht. Und jetzt die Stiftshütte. Die Stiftshütte wurde von Gott verordnet. Und dann? Durch das Volk hinausgeschoben. Und dann doch ausgeführt. Also eine ganz parallele Sache. Und das zeigt uns in sehr eindringlicher Weise, dass Gott nicht allein beim Pharao, beim Fürsten dieser Welt und gegenüber dieser Welt Widerstand überwinden muss, sondern auch in seinem Volk. Gott muss in unseren Herzen Widerstand überwinden, um seine Absichten mit uns zu verwirklichen. Das soll uns demütigen. Das soll uns demütigen. Und das zeigt uns, wir haben uns nichts zuzuschreiben, uns keiner Sache zu rühmen, dass wir irgendetwas an uns hätten. Wir können nur Gottes Gnade rühmen, dass er uns nicht uns selbst überlässt. Denn überließe Gott uns selbst, dann würden wir ihm trotzen. Und wir würden in unserem Widerspruch und in unserem Eigenwillen untergehen. Aber Gott überlässt uns nicht uns selbst. In seiner Gnade, in seiner Treue, in seiner Güte wirkt er an uns. Und versteht es so an uns zu wirken, dass unsere Herzen ihm zugeneigt werden und dass in uns das Böse überwunden wird. Aber das verdanken wir wirklich Gott. Und darum werden wir alle das tun, was in Offenbarung 4 steht. Wir werden das tun, was die Ältesten im Himmel tun. Wir werden niederfallen und die Krone niederwerfen und bekennen, du bist würdig. Und zwar von ganzem Herzen. Und dann wirklich wissend, dass es so ist, du bist würdig. Denn um deines Willens wegen ist alles erschaffen. Und wir werden auch niederfallen und bekennen, du bist würdig, denn du hast erlöst durch dein Blut. Du hast alles getan, nach deinem Willen, nach deinem gnädigen Willen, nach deinem Gnadenwillen. Was für ein Gott, was für ein Gott. Ja. Gut, wollen wir uns diesen ersten Abschnitt ansehen in 2. Mose 32, die Verse 1 bis 6, was hier geschehen ist. 2. Mose 32, Verse 1 bis 6. Nun, das, was hier steht, ist natürlich exemplarisch. Paulus sagt das im 1. Korintherbrief. All diese Dinge geschahen als Exempel für uns. Es ist eine exemplarische Sünde. Etwas, das im Herzen auch der Erlösten drin ist und wozu wir alle neigen und in der einen oder anderen Weise fallen wir alle, sind schon gefallen, fallen wir in solche Sünden. 2. Mose 32. Und das Volk sah, dass Mose verzog, vom Berg herabzukommen. Da versammelte sich das Volk zu Aaron und sie sprachen zu ihm auf. Mach uns einen Gott, der vor uns hergehe. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Und Aaron sprach zu ihnen, reißet die goldenen Ringe ab, die in den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. Und das ganze Volk riss sich die goldenen Ringe ab, die in ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron, und er nahm es aus ihrer Hand und bildete es mit einem Meißel und machte ein gegossenes Kalb daraus. Und sie sprachen, das ist dein Gott Israel, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Und als Aaron es sah, baute er einen Altar vor ihm, und Aaron rief aus und sprach ein Fest, dem Jahwe ist morgen. Und sie standen des folgenden Tages früh auf und opferten Brandopfer und brachten Friedensopfer, und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Ja, während Mose abwesend ist, fällt das Volk oder zieht es das Volk zurück in diesen Götzendienst, der ihm seit Ägypten anhaftet, ja, wir müssen sagen, von Geburt an anhaftet. Das Herz des Menschen ist götzendienerisch. Unsere Natur ist götzendienerisch. Hängt sich an alles andere als an Gott. Das Bemerkenswert an dieser Sache ist jetzt aber, dass das Volk das formale Bekenntnis zu Jahwe als ihrem Gott nicht ablegt. Sie sagen, ein Fest im Jahwe. Aber sie kehren dabei alle göttlichen Ordnungen um. Sie machen sich einen Gott und sagen, dieser Gott geht vor uns her. Also ein Gott, den sie sich gemacht haben, er soll bestimmen. Und dafür können wir genauso gut sagen, sie selbst, ihre Vorstellungen, ihre Gedanken, was sie für gut finden, das soll bestimmen und das soll vorangehen. Sie machen sich selbst zur Spitze und Gott muss irgendwie folgen, denn es geschieht ja alles in seinem Namen. Sie stellen sich an die Spitze und ordnen Gott ihrem Willen unter. Ja, das ist der Grundirrtum, in den wir so schnell fallen. Und darum müssen wir es uns immer wieder vor Augen halten. Gott ist Gott. Im Anfang ist Gott. Alles geschieht nach seinem Willen. Ich bin in seiner Hand. Er ist nie in meiner Hand. Es ist nie meine Sache zu sagen, ich will das und jetzt machen wir das so und nachher zu denken, Gott muss uns folgen. Nein, er folgt uns nicht. Wir haben ihm zu folgen. Er geht voran. Er ist zuerst. Aber das ist die natürliche Ordnung der Dinge. Der Mensch als sein eigener Herr. Der Mensch an der Spitze. Der Mensch das Wichtigste. Der Mensch die Mitte. Dabei sollte es ja im Volk Gottes, gerade im Volk Gottes so sein. Gott in der Mitte, nicht der Mensch. Nun, wenn wir das einmal vergleichen mit unserer Situation, Mose ist der Mittler des alten Bundes. Und damit ist er ein Bild auf Christus, den Mittler des neuen Bundes. Mose war auf dem Berg. Es dauerte eine Woche, kam noch nicht zurück. Da werden sich die Israeliten gesagt, naja, er wird ja da schon einiges zu hören bekommen und das dauert eine Zeit. Dauerte noch eine Woche, noch eine dritte Woche. Und dann sagten sie sich, naja, ob der wieder zurückkommt, wer weiß. Und so machten sie sich selbst ihren Gott. Der Herr ist zu seinem Gott und Vater zurückgekehrt. Er hat gesagt, ich komme wieder. Und als der Herr verzog, ja, da begannen seine Knechte zu sagen, ja, jetzt machen wir es halt so, wie wir es richtig für richtig ansehen. Und sie vergaßen, dass der Meister kommen wird. Und machten die ganze Sache, alles was der Meister ihnen anvertraut hatte, zu einer Sache ihrer eigenen Organisation, ihres Gutdünkens, zu einem eigenen Geschäft. Es war immer noch die Sache ihres Herrn. Aber die ganze Sache ihres Herrn musste ihnen dienen. Für sie da sein. Der Mensch die Mitte, der Mensch das Wichtigste, alles für ihn. Auch das Höchste muss dann für ihn sein. Christus, der Sohn Gottes, muss dann für den Menschen da sein. Und damit sind sie, wie Gott selbst sagt, vom Weg abgewichen. Sie sind schnell vom Weg abgewichen, den ich Ihnen geboten habe. Und jetzt fragen wir uns, wie wird dieses Volk jetzt noch sein Ziel erreichen können? Und wie wird ein heiliger und ein gerechter Gott dieses Volk schonen können, ohne seine Gerechtigkeit zu verleugnen? Wie soll das gehen? Er hat doch geboten, das Volk gelehrt und gesagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das hatten sie gehört. Die Worte waren ihnen vorgelesen worden. Sie hatten gesagt, ja, das Blut war geflossen und gesprengt worden auf sie. Und jetzt haben sie dieses Gebot, das oberste Gebot, gebrochen. Was wird Gott mit diesem Volk tun? Und wie wird es erhalten bleiben? Wie wird dieses Volk noch sein Ziel erreichen? Und wir werden dann morgen sehen, wie durch die Fürbitte des Mose dieses Volk erhalten bleibt. Und wir werden auch in das Herz des Mose hineinsehen. Er hatte offensichtlich die gleichen Fragen, wie das zugehen soll. Und so betet er, oh Gott, zeig mir deinen Weg. Zeige mir deinen Weg, wie du jetzt mit diesem Volk doch ans Ziel kommst. Du, dieser große und herrliche und furchterregende Gott, wie du ein solches Volk doch vollenden kannst. Ja, und wie er das kann, das sind die Wunder seiner Weisheit, die Wunder seiner Gnade, die Wunder seiner Erlösung. Aber davon wollen wir dann morgen in der letzten Stunde hören. In 2. Mose, die Kapitel 32 bis 34, die Sünde des Volkes. Und wir haben gesehen, dass das oberste Gebot gebrochen wurde. Nicht irgendeines, sondern das oberste. Und wie Gott dieses Volk dennoch nicht verstößt. Und wir wollen jetzt sehen, wie Mose in seiner Fürbitte sich für dieses Volk verwendet. Viermal tut Mose Fürbitte für sein Volk. Und das alles zusammengenommen zeigt uns, in welcher Weise und auf welcher Grundlage unser himmlischer hoher Priester und unser himmlischer Sachwalter sich für uns verwendet. Er ist unser Mittler, er ist unser Bürger, er ist unser hoher Priester und Christus ist unser Sachwalter. Wenn wir gesündigt haben, haben wir einen Sachwalter bei Gott. Und er ist uns Sachwalter, weil wir ihn brauchen. Ohne ihn als unseren Sachwalter wäre es um uns geschehen. Lesen wir jetzt aus diesem Abschnitt einige Verse, Kapitel 32, die Verse 7 bis 14, die erste Fürbitte Moses. Da sprach der Herr zu Mose, gehe, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat sich verderbt. Sie sind schnell von dem Wege abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und sich vor ihm niedergebeugt und haben ihm geopfert und gesagt, das ist dein Gott Israel, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen, siehe, es ist ein hartnäckiges Volk. Nun lass mich, dass mein Zorn wider sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Und Mose flehte zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach, warum, Herr, sollte dein Zorn entbrennen wider dein Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast mit großer Kraft und mit starker Hand. Mose nennt es dein Volk. Und so sehen wir, dass er dieses Volk und das Ergehen dieses Volkes direkt mit Gott selbst verbindet. Mit Gottes Verheißungen, mit Gottes Wesen, mit Gottes Ehre und mit Gottes Gnade. Warum sollten die Ägypter also sprechen, zum Unglück hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge zu töten? und sie von der Fläche des Erdbodens zu vernichten. Kehre um von der Glut deines Zornes, lass dich des Übels wieder dein Volk gereuen, gedenke Abrahams, Isaaks und Israels, deiner Knechte, denen du bei dir selbst geschworen hast und hast zu ihnen gesagt, mehren will ich euren Samen wie die Sterne des Himmels. Und dieses ganze Land, von dem ich geredet habe, werde ich eurem Samen geben, dass sie es als Erbteil besitzen, ewiglich, und es gereute den Herrn des Übels, wovon er geredet hatte, dass er es seinem Volk tun werde. Schon am Anfang dieses Buches haben wir gesehen, dass Gott sich diesem Volk zuwandte, nicht weil es besser war als irgendein anderes Volk, nicht, weil sie weniger sündig waren als die Ägypter, sondern weil Gott ihre Väter oder ihren Vätern Verheißungen gegeben hatte und mit Abraham in einen Bund getreten war. Und diesen Bund nennen wir immer einen Gnadenbund. Es war ein bedingungsloser Bund, der von Gott ausging, bei dem Gott Verheißungen gab, ohne dass er sie an Bedingungen knüpfte. Ich werde dich segnen. Ich werde deinen Namen groß machen. Ich werde dich zu einem Segen machen. Ich werde dir ein Land geben. Ich werde dir eine große Nachkommenschaft geben. Wäre es nicht so, dass Gott uns von Anfang an in seiner freien Gnade errettet hätte? Ja, dann müssten wir immer Sorge haben, dass es sein könnte, dass ich mich irgendwann einmal seiner unwürdiger Weise und er mich dann auf immer verstoßen müsse. Aber weil die Errettung von Gott ausgeht, von seinem Gnadenwillen ausgeht und weil er mich nicht meiner Würdigkeit willen erwählte, deswegen kann das nie der Grund sein, dass ich verstoßen werden sollte. Der 26-jährige Georg Whitfield schrieb während seines zweiten Amerika-Aufenthaltes in einem Brief in seine Heimat einmal folgende Zeilen. Es gibt nichts, das meine Seele so tröstet wie das Wissen, dass Gott mich nie verlassen wird. Täte er es, müsste es geschehen, weil ich seiner nicht würdig wäre. Das kann aber aus diesem Grund nicht geschehen, weil er mich nie aufgrund meiner Würdigkeit erwählte. So, also, baut Mose seine Fürbitte auf die Verheißungen, die Gott den Vätern gegeben hatte, auf den Gnadenbund. Und hier lernen wir, dass es die Gnade Gottes ist, die uns allein Gewissheit, Sicherheit des Heils gibt. Seine Gnade. Darauf beruht alles. Dann folgt als nächster Abschnitt, und das scheint uns nur widersprüchlich, ist aber nicht widersprüchlich, Gott der Gnade, der sein Volk nie verstößt, ist aber auch der heilige und gerechte Gott, der sein Volk züchtigt. 1. Korinther 11 sagt sogar, richtet, wir werden von ihm gerichtet, damit wir nicht mitsamt der Welt verdammt werden. Aber er richtet. Und so sehen wir hier den Zorn des Mose und die Strafe des Mose. Und das bedeutet, dass wir, wenn wir gesündigt haben, ja, Gott vergibt uns. Und er löst den Gnadenbund nie auf. Aber er wird uns züchtigen und durch seine Züchtigung erziehen, damit wir für seine Gegenwart passend gemacht werden. Er züchtigt uns, sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Züchtigen, erziehen. Lesen wir hieraus einige Verse, Kapitel 32 von Vers 15 an. Also der Zorn und die Strafe Moses, Kapitel 32, Verse 15 bis 29. Das ist der Abschnitt. Mose wandte sich und stieg von dem Berg hinab, die zwei Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand, Tafeln beschrieben auf beiden Seiten. Auf dieser und auf jener Seite waren sie beschrieben. Und die Tafeln waren das Werk Gottes, und die Schrift war die Schrift Gottes, eingegraben in die Tafeln. Und Josua hörte die Stimme des Volkes, als es jauchzte, und sprach zu Mose: Kriegsgeschrei ist im Lager. Und er sprach: Es ist nicht der Schall von Siegesschrei und nicht der Schall von Geschrei der Niederlage, den Schall von Wechselgesang höre ich. Und es geschah, als er dem Lager nahte und das Kalb und die Reigentänze sah, da entbrannte der Zorn Moses. Und er warf die Tafeln aus seinen Händen und zerbrach sie unten am Berg. Und er nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und verbrannte es im Feuer und zermalmte es, bis es Staub ward, und er streute es auf das Wasser und ließ es die Kinder Israel trinken. Sie müssen ihre Sünde trinken. Und so müssen wir die Folgen unserer Sünde trinken. Ganz buchstäblich mussten sie es hier trinken. Wir lesen im Propheten Jeremia, in Jeremia Kapitel 2, Vers 19, deine Bosheit züchtigt dich, deine Abtrünnigkeiten strafen dich. So kenne und sieh, dass es schlimm und bitter ist, dass du den Herrn, deinen Gott, verlässest und dass meine Furcht nicht bei dir ist, spricht der Herr Jahweh, der Heerscharen. Dann Jeremia 8, Vers 14, hier kommt der Ausdruck tränken oder trinken lassen vor. Jeremia 8, Vers 14. Wozu bleiben wir sitzen? Versammelt euch, lasst uns in die festen Städte ziehen und dort umkommen, denn der Herr, unser Gott, hat uns zum Untergang bestimmt und uns mit bitterem Wasser getränkt, weil wir gegen den Herrn gesündigt haben. So lässt er sein Volk die Sünde, die Folgen ihrer Sünde trinken. Bitteres kosten. Das muss ja ein scheußlicher Trank gewesen sein. Ein zerriebenes goldenes Kalb, zerstoßen in diesem Wasser, das muss ja gekratzt haben, furchtbar. Ah! Und so mussten sie ihre Sünde spüren. Und das gehört zu Gottes Erziehungswegen. Er lässt uns die Folgen kosten. Es sagt einmal ein Bruder in der Schweiz, den ich sehr schätze, ein Evangelist, ein Knecht des Herrn, und er sagt einmal: Die Sünde süß im Kauen, bitter im Verdauen. So ist es. Ja. Süß im Kauen, bitter im Verdauen. Und Gott macht es uns bitter, um uns zu erziehen. Und nachher sehen wir, wie ein Teil des Volkes sterben musste. Wie in Korinth. Dort gab es Tote. Weil solche da waren, die dem Herrn gehörten, die das auch bezeugten, die das Bekenntnis ablegten, es auch bezeugten beim Brechen des Brotes und beim Trinken des Kelches und gleichzeitig den Götzen dienten. Wie Paulus in 1. Korinther 10 und 11 schreibt. Und Gott hat sie gerichtet. Ein Gutteil sind entschlafen. Genau deswegen. Dann der vierte Abschnitt, Kapitel 32, Verse 30 bis 35, die zweite Fürbitte Moses. Und es geschah am anderen Tag, da sprach Mose zu dem Volk: Ihr habt eine große Sünde begangen, und nun will ich zu dem Herrn hinaufsteigen. Vielleicht möchte ich Sühnung tun für eure Sünde. Und Mose kehrte zu dem Herrn zurück und sprach: Ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen, und sie haben sich einen Gott von Gold gemacht. Und nun, wenn du ihre Sünde vergeben wollest, wenn aber nicht, so lösche mich doch aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Und der Herr sprach zu Mose: Wer gegen mich gesündigt hat, den werde ich aus meinem Buch auslöschen. Und nun geh hin, führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe. Siehe, mein Engel wird vor dir herziehen, und am Tage meiner Heimsuchung, da werde ich ihre Sünde an ihnen heimsuchen, Und daher schlug das Volk darum, dass sie das Kalb gemacht, welches Aaron gemacht hatte. Hier wird uns deutlich, dass die Sünde gesühnt werden muss. Ja, Gott vergibt in seiner Gnade, verstößt sein Volk nicht seiner Gnade wegen, aber die Sünde des Volkes muss gesühnt werden. Nun, was Mose hier bittet, erinnert uns an den Herrn selbst. Nun, was Mose für dieses Volk getan hätte, er durfte es nicht tun, er konnte es auch nicht tun. Mit seinem Tod hätte er die Sünde dieses Volkes nicht sühnen können. Und darum wird ihm diese Bitte nicht gewährt. Aber es wird uns hier deutlich, dass Gott die Sünde des Volkes nur darum vergeben konnte, weil die Sünde in der Fülle der Zeit gesühnt wurde. Durch den Mittler und Sachwalter des Volkes Gottes, durch Christus. Einzig auf der Grundlage des stellvertretenden Todes Jesu Christi kann Gott seinem Volk gnädig sein. Er ist für sein Volk gestorben. Stellvertreter seines Volkes und der Sünde seines Volkes. Das ist es, was das Volk Israel Jahr für Jahr am großen Versöhnungstag vor Augen geführt bekam. Der hohe Priester bekannte alle Sünden des Volkes auf den Sündenbock. Und so begriffen sie, dass sie auch als Volk Gottes ihrer Sünden wegen einen Stellvertreter brauchen, der ihre Sünden im Gericht getragen hat. Und das ist unser Herr. Dann sehen wir als nächstes die Buße des Volkes. Das ist der fünfte Abschnitt in diesem Teil. Die Buße des Volkes, Kapitel 33, Verse 1 bis 6. Der Herr redete zu Mose, gehe sie hinauf von hinnen, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, indem ich sprach, deinem Samen werde ich es geben, und ich werde einen Engel vor dir hersenden, und vertreiben die Kanaaniter, die Amoriter, und die Hethiter und die Perisiter, die Heviter und die Jebusiter in ein Land, das von Milch und Honig fließt. Denn ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen, denn du bist ein hartnäckiges Volk, dass ich dich nicht vernichte auf dem Weg. Und als das Volk dieses böse Wort hörte, da trauerten sie. Und keiner legte seinen Schmuck an. Und der Herr hatte zu Mose gesagt, sprich zu den Kindern Israel, ihr seid ein hartnäckiges Volk. Zöge ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinauf, so würde ich dich vernichten. Und nun lege deinen Schmuck von dir, und ich werde wissen, was ich dir tun will. Und die Kinder Israel rissen sich ihren Schmuck ab an dem Berg Horeb. Das ist eine Äußerung der Buße. Sie tun genau das, was Gott sagt. Legt euren Schmuck an. Und sie reißen sich den Schmuck ab. Und sie tragen Leid. Und wir merken, dass jetzt ihr Herz getroffen worden ist. Es war für sie ein böses Wort, dass Gott sagt, ich werde nicht in ihrer Mitte hinaufziehen in dieses Land. Und das zeigt, dass ihr Gewissen jetzt getroffen worden ist von der Größe ihrer Sünde. Und ich finde das sehr, sehr schön, wie Gott ihnen sagt, jetzt legt den Schmuck ab und ich werde wissen, was ich mit euch tun wolle. Und so müssen sie sich einfach auf Gottes Erbarmen werfen. Wir müssen uns davor hüten, dass wir anfangen zu rechnen und zu sagen, ja, Gott ist ja gnädig, Gott vergibt Sünden. Und wenn ich gesündigt habe, dann muss er ja vergeben. Dazu ist er ja schließlich da. Ja, Gott vergibt, Gott ist dem Sünder gnädig. Gott ist seinem Volk gnädig, Gott vergibt seinem Volk die Sünden. Aber etwas, das wir nicht können, darüber haben wir keine Macht. Das ist, uns selbst Gewissheit der Vergebung zu geben. Können wir nicht. Die Gewissheit der Vergebung gibt uns Gott. Und das zeigt uns, dass wir, wenn wir gesündigt haben, dass wir uns vor Gott demütigen müssen, unsere Sünden bekennen müssen. Und es ist Gott, der uns von der Sünde freispricht. Und wehe uns, wenn wir anfangen, mit der Sünde zu spielen und denken, ja, Gott wird uns ja schon vergeben, das ist ja schließlich sein Geschäft, uns zu vergeben. Dann kann es sein, dass Gott uns in der Sünde verhärtet, so dass wir Sünde nicht mehr bekennen können und nicht mehr bekennen wollen und dass er uns dahin gibt in der Sünde und uns dann wegnimmt. Wir haben Beispiele dafür im Alten und im Neuen Testament, auch im Römerbrief. Paulus fragt in Römer Kapitel 6, sollten wir in der Sünde verharren, auf dass die Gnade überströme, das sei ferne, ausgeschlossen. Nachher fragt er, und man meint, jetzt fragt er noch einmal das Gleiche. Es ist aber nicht ganz das Gleiche. Lass uns das aufschlagen. Römer 6. Römer 6, Vers 1. Sollten wir in der Sünde verharren, auf dass die Gnade überströme, das sei ferne. Und dann erklärt er, warum das ausgeschlossen ist. Das geht nicht. Dann Kapitel 6, Vers 15, sollten wir sündigen. Und hier muss man wiederum den griechischen Aspekt berücksichtigen. Und der griechische Aspekt ist eben hier der Aorist, und der besagt, sollten wir eine Sünde begehen. Das ist etwas anderes. Man kann ja anfangen zu kalkulieren, nein, ich will schon nicht in der Sünde leben, aber ich kann mir das mal leisten. Nachher kann mir, Gott wird mir ja vergeben. Sollten wir so urteilen, das sei ferne. Und dann redet Paulus davon, wisst ihr nicht, dass wem ihr euch darstellt als Diener, ihr dessen Diener, dessen Sklaven seid? Wehe uns, wenn wir so kalkulieren. Es kann sein, dass uns Gott nachher in dieser Knechtschaft, dieser Sünde belässt und wir nicht mehr herauskommen. Uns zur Schande. Ja, wir sollen es empfinden, wenn wir gesündigt haben. Wissen, gegen wen wir gesündigt haben. Was wir getan haben. Wie übel Sünde ist. Und dass wir nicht anfangen, mit Gottes Gnade irgendwie wie so zu handeln und zu denken, ja, wir können ja sündigen, nachher vergibt uns Gott. Gott wird uns dann zeigen und er wird uns dann lehren müssen, dass er zu fürchten ist. Und so sagt er hier dem Volk einfach jetzt, reißt euren Schmuck ab und ich werde sehen, was ich mit euch tue. Und sie stehen da und zittern vor diesem Gott. Und sie merken, wir sind jetzt in seiner Hand. Auf sein Wohlgefallen angewiesen. Jetzt können wir nichts mehr vorbringen. Nur ihn an uns handeln lassen, so wie es ihn gut dünkt. Buße ist eine sittliche Notwendigkeit und Gott besteht auf Buße, wenn wir gesündigt haben. Wir müssen durch Buße Gott die Ehre geben. Und das tut hier das Volk, Buße des Volkes. Und dann haben wir die dritte Fürbitte des Mose, Kapitel 33, 7 bis 23. Mose nahm das Zelt, schlug es sich auf, außerhalb des Lagers, fern vom Lager. Eben, er muss jetzt diesem Umstand Rechnung tragen. Gott hat gesagt, ich ziehe nicht in die Mitte dieses Volkes. Und so muss Mose hinausgehen. Und das ganze Volk muss es sehen. Und begreifen. Und dann betet Mose. Im Vers 11 steht, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte zum Lager zurück. Sein Diener aber Josua, der Sohn Nun, sein Jüngling, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Und Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht wissen lassen, wen du mit mir senden willst. Ganz am Anfang, als Gott dem Herrn erschien und ihm sagte, gehe zum Pharao, da hat Mose ganz richtig reagiert und gesagt, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen sollte? Und dann sagt der Herr, weil ich mit dir gehe. Und darauf kommt er jetzt zurück. Du hast nicht gesagt, wen du mit mir senden willst. Ich allein soll dieses Volk führen. Wie soll das zugehen? Du hast mich nicht wissen lassen, wen du mit mir senden willst. Und du hast doch gesagt, ich kenne dich mit Namen. Und du hast Gnade gefunden in meinen Augen. Und jetzt stellt er sich wieder auf Gottes Gnade. Diese Grundlage ist die einzige Grundlage. Unsere einzige Chance, unsere einzige Hoffnung ist Gottes Gnade. Und nun, wenn ich den Gnade gefunden habe in deinen Augen, so lass mich deinen Weg wissen. Zeige mir jetzt deinen Weg. Den Weg, den du für dieses Volk bereitet hast und auf dem du dieses Volk ans Ziel führen wirst. Du hast Verheißungen gegeben. Du kannst diese Verheißungen nicht zurücknehmen. Du bist der treue und gnädige Gott. Du bist der heilige Gott. Dieses Volk hat gesündigt. Zeige mir jetzt deinen Weg. Und es folgt nach eine zweite Bitte. Lesen wir von Vers 14 an weiter. Er sprach, mein Angesicht wird mitgehen. Ich werde dir Ruhe geben. Mein Angesicht heißt so viel wie ich selbst. Ich werde mitgehen. Ja, ich werde mit dir gehen. Das ist die Antwort auf diese Frage. Du hast nicht gesagt, wen du mit mir senden willst. Und er sprach zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, so führe uns nicht hinauf von hinnen. Ja, Herr, wenn du nicht mitgehst, dann ist es besser, dass wir gar nicht anfangen, diesen Weg unter die Füße zu nehmen. Und woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk, nicht daran, dass du mit uns gehst und wir ausgesondert werden, ich und dein Volk, aus jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Und der Herr sprach zu Mose, auch dieses, was du gesagt hast, werde ich tun, denn du hast Gnade gefunden in meinen Augen, ich kenne dich mit Namen. Und er sprach, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ja, Mose begreift, dass auf diesem Weg, den Gott jetzt sein Volk führen wird, auf dem ein heiliger und gerechter Gott ein sündiges Volk, ein Volk, das versagt hat, führen wird, ans Ziel bringen wird, vollenden wird, dieser Weg wird Gottes Herrlichkeit offenbaren. Ihm offenbaren, seinem Volk offenbaren, wer und wie Gott ist. Und der Herr sprach, ich werde alle meine Güte vor deinem Angesicht vorübergehen lassen und werde den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Ich werde begnadigen, wen ich begnadigen werde. Ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde. Hier wird in sehr eindringlichen Ausdrücken gesagt, dass Gottes Gnade wirklich Gnade ist. Wem Gott gnädig ist, den ist er gnädig. Gottes Gnade hört nicht auf. Es ist nicht so, ich bin dir jetzt gnädig, solange du dessen würdig bist. Nein, ich bin dir gnädig und ich bleibe dir gnädig. Und wessen Gott sich erbarmt, dessen erbarmt er sich auch. Bis ans Ende. Was ist übrigens der Unterschied zwischen Gnade und Erbarmen? Wer braucht Gnade und wer braucht Erbarmen? Natürlich, wir brauchen beides, aber warum brauchen wir Gnade? Wir brauchen Gnade, weil wir schuldig sind. Und eigentlich alles andere als Gottes Zuwendung verdient hätten. Gnade, das ist Gottes Zuwendung für solche, die es nicht verdient haben, die nicht würdig sind. Gnade ist Gottes Liebe zu uns, obwohl wir Sünder sind. Das ist Gnade. Und was ist Erbarmen oder Barmherzigkeit? Das ist Gottes Zuwendung zu uns, weil wir so sind. Der Sünder braucht Erbarmen, weil er hilflos ist, weil er kraftlos ist. Und er braucht Gnade, weil er schuldig ist. Beides sagt Gott dem Mose, und dem Volk des Mose zu. Und er sprach, du vermagst nicht, mein Angesicht zu sehen, denn nicht kann ein Mensch mich sehen und leben. Und der Herr sprach, sieh, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorübergeht, so werde ich dich in die Felsenkluft stellen und meine Hand über dich decken, bis ich vorübergegangen bin. Der Felsen und der Ort im Felsen, das ist Christus. Und hier haben wir einen Hinweis darauf. Mose hat gefragt, lass mich den Weg wissen, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und dann sagt Gott, es ist ein Ort bei mir. In Christus, durch Christus, hat Gott diesen Weg bereitet. Christus ist der Weg. Ich bin der Weg. Er ist dieser Weg. Dieser Weg, der die Herrlichkeit des Erlösers Gottes offenbart, wer er wirklich ist. In seiner absoluten Heiligkeit und in seiner unbegreiflichen Liebe. Beides. Vollkommen. Vollkommene Heiligkeit, vollkommene Liebe wird geoffenbart an Gottes Handeln in Christus, durch Christus, zur Rettung des Volkes, zur Bewahrung des Volkes, zur Vollendung. Das ist der Weg. Nun, wie ist das zu verstehen? Nicht kann ein Mensch mein Angesicht sehen, aber du wirst mich von hinten sehen. Wahrscheinlich so zu verstehen, dass wir von hier aus, wo wir jetzt sind, und wir schauen auf zu Gott im Gebet, aus unserer Warte hier auf der Erde, können wir diesen Weg und auch Gottes Herrlichkeit nicht befassen. Wir ahnen etwas. Aber wir werden das alles von hinten sehen. Wenn wir am Ziel sind, rückblickend, dann werden wir erkennen und sehen, wie auf diesem Weg, auf dem Gott sein Volk führte und vollendete, seine Herrlichkeit manifest wurde. Erst von hinten, also rückblickend, werden wir es sehen, erkennen, verstehen können. Das war also die dritte Fürbitte des Mose, dann siebtens, die neuen Tafeln in der Hand des Mittlers. Kapitel 34, Vers 1 bis 7. Die neuen Tafeln in der Hand des Mittlers. Kapitel 34, Verse 1 bis 7. Und der Herr sprach zu Mose, haue dir zwei steinerne Tafeln aus wie die ersten, und ich werde auf die Tafeln die Worte schreiben, welche auf den ersten Tafeln waren, die du zerbrochen hast. Und sei bereit auf den Morgen und steige am Morgen auf den Berg Sinai und stehe da selbst vor mir auf dem Gipfel des Berges, und niemand soll mit dir heraufsteigen, niemand soll da selbst gesehen werden auf dem ganzen Berge. Sogar Kleinvieh und Rinder sollen nicht gegen diesen Berg hin weiden, und er hieb zwei steinerne Tafeln aus wie die ersten. Und Mose stand des Morgens früh auf und stieg auf den Berg Sinai, so wie der Herr ihm geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Nun, etwas wird hier deutlich, das haben wir gestern Abend und dann gestern Vormittag zwar schon gehört, aber hier wird das verdeutlicht. Ja, das, was Gott auf die ersten Tafeln schrieb, wurde gebrochen. Das heißt jetzt nicht, dass Gott sagt, in dem Fall verzichten wir darauf, ihr könnt das sowieso nicht erfüllen, hat keinen Wert. Wir tilgen die ganze Sache. Nein, er schreibt von Neuem die gleichen Worte. Denn er besteht darauf, dass seine Worte erfüllt werden, befolgt werden. Sein Volk muss Gott gehorchen. Auch unter dem Gnadenbund. Auch unter dem neuen Bund. Und das Schreiben dieser neuen Tafeln, das ist ein ganz deutlicher Hinweis auf den neuen Bund. Der erste Bund ist gebrochen worden. Und hier wird angedeutet, wie das, was heißgeschichtlich geschah, Israel brach den ganzen Gesetzesbund. Und wie Gott dann einen neuen Bund mit diesem Volk errichtet. Aber im neuen Bund stehen die gleichen Worte auf den Tafeln. Aber ein ganz wichtiger Unterschied. Hier sagt Gott dem Mose, dass er sich die Tafeln bereiten soll und in seine Hand nehmen soll und zu Gott aufsteigen soll. Die ersten Tafeln waren nämlich dem Mose von Gott gegeben worden. Fertige Tafeln waren dem Mose gegeben worden. Kapitel 24, Vers 12. Da heißt es, der Herr sprach zu Mose, steige zu mir herauf auf den Berg und sei da selbst, und ich werde dir die steinernen Tafeln geben, das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu belehren. Kapitel 31, Vers 18. Kapitel 31, Vers 18. Und er gab dem Mose, als er auf dem Berg Sinai mit ihm ausgeredet hatte, die zwei Tafeln des Zeugnisses, Tafeln von Stein beschrieben mit dem Finger Gottes. Gott gab sie. Die ersten Tafeln. Die wurden gebrochen. Die zweiten Tafeln, die macht Mose selbst. Mose ist der Mittler des Bundes. Und jetzt nimmt er die Tafeln in die Hand und geht mit diesen Tafeln hinauf zu Gott. Im neuen Bund hat ein Mensch die Sache der Erfüllung aller Forderungen des Bundes auf sich genommen. Der Mensch, Christus Jesus. Nachdem Israel versagt hatte, nimmt er den Platz des gehorsamen Israeliten ein und erfüllt alle Forderungen Gottes, alle. Und nimmt auch die Schuld und die Strafe für die Übertretung der Forderungen des Bundes auf sich. Und dann kehrt er zurück. Ein vollkommener Mensch, der jetzt die Tafeln in der Hand hat zu Gott. Und diese Tafeln werden nie zerschlagen. Dieser Bund wird nicht gebrochen. Denn dieser Bund hängt nicht an der Treue und am Vermögen des Menschen, sondern hängt an der Treue und am Vermögen Christi, des Sohnes Gottes. Gottes selbst, der wahre Gott und wahre Mensch, der um unseren Willen Mensch wurde. So nimmt er die Tafeln in die Hand und steigt jetzt hinauf zu Gott. Christus ist der Mittler eines besseren Bundes. Hebräer 8, Vers 6. Hebräer 8, Vers 6. Jetzt hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, insofern er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet ist. Und dann wird vom neuen Bund geredet, hier in Hebräer 8. Hebräer 8, Vers 10. Denn dies ist der Bund, den ich dem Hause Israel errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr, indem ich meine Gesetze in ihren Sinn gebe, werde ich sie auch auf ihre Herzen schreiben. Unser Herr ist aufgefahren zu Gott und durch seinen Geist schreibt er nun all das, was Gott von uns will, von uns fordert, auf unsere Herzen. Nun, was ist das Herz des Menschen? Das Herz des Menschen. Nun, nach dem biblischen Gebrauch dieses Ausdrucks ist das Herz des Menschen der Sitz seiner Zuneigung. Oder da, wo der Mensch Ja und Nein sagt. Wir können auch sagen, da wo sein Wille, der Sitz seines Willens, das ist sein Herz. Die Mitte seiner Persönlichkeit, die Schaltstelle seiner Persönlichkeit. Und wenn unser Herz regiert ist von Gottes Geist und von Gottes Geboten, ja, dann tun wir von Herzen das, was Gott will. Eben von Herzen. Mit Willen. Aus Überzeugung. Mit Freude. Und er schreibt jetzt als der Mittler dieses besseren Bundes, dieses neuen Bundes, schreibt er jetzt Gottes Gebote nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln des Herzens. 2. Korintherbrief, Kapitel 3. 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 3. Die ihr offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, angefertigt durch uns im Dienst, geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Der Geist Gottes wirkt an uns, wohnt in uns, lehrt uns und weckt in uns das Verlangen, wirkt die Fähigkeit, das zu tun, was Gott will. Und so steht in 2. Korinther 3, Vers 17. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Das ist ein Vers, der sehr viel zitiert wird. Und meistens wird er so zitiert, ja, der Geist des Herrn macht uns frei. Das heißt, wir können dann mehr oder weniger tun, so wie wir es für gut finden. Aber der Zusammenhang hier sagt uns etwas ganz anderes. Der Geist des Herrn macht uns frei, wozu? Gottes Willen zu tun. Das ist Freiheit. Der Geist des Herrn gibt uns die Freude und den Willen und auch das Vermögen, das zu tun, was Gott will. Das ist die höchste Form der Freiheit. Das ist wahre Freiheit. Dass wir das tun wollen, was Gott will, und dass wir es nicht nur wollen, sondern auch können. Diese Freiheit wirkt der Geist Gottes. Das ist eine der großen, wunderbaren Segnungen des neuen Bundes. Darin ist der neue Bund umso viel besser als der alte Bund. Lesen wir jetzt weiter die vierte Fürbitte des Mose, Kapitel 34, Verse 8 bis 10. Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an und sprach, wenn ich doch Gnade gefunden habe in deinen Augen, Herr, so ziehe doch der Herr in unsere Mitte. Der Herr hatte gesagt, ich werde mit dir ziehen, und irgendwie genügte das dem Mose noch nicht. Nicht nur mit mir, sondern ziehe in unsere Mitte, ziehe in die Mitte dieses Volkes. Ziehe in unsere Mitte. Und jetzt gibt er eine ganz überraschende Begründung. Ich weiß nicht, ob wir das so begründet hätten. Ziehe in die Mitte dieses Volkes, denn es ist ein hartnäckiges Volk. Und vergib unsere Ungerechtigkeit und unsere Sünde und nimm uns an zum Eigentum. Und was will Mose damit sagen? Denn es ist ein hartnäckiges Volk. Er will damit sagen, es ist einzig und allein deine Gnade, die dieses Volk bewahren und hindurchtragen kann. Dieses Volk ist nicht fähig. Der Mensch hat nicht die Fähigkeit, das Gute zu tun. Wirklich nicht. Mose bindet das Schicksal des Volkes also vollständig an Gott und an seine Gnade. Und dann antwortet Gott im Vers 10, und er sprach, siehe, ich mache einen Bund. Also er macht einen neuen Bund. Siehe, ich mache einen Bund, vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun. die nicht gewirkt worden sind auf der ganzen Erde und unter allen Nationen, und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll das Werk des Herrn sehen, denn furchtbar oder furchterregend ist, was ich mit dir tun werde. Hier kündigt der Herr an, ich werde Wunder tun. Und zwar solche Wunder, die noch nie getan worden sind, auf der ganzen Erde. Und nachher lesen wir weiter. Kapitel 35, 36, 37, 38, 39. Und vielleicht haben wir schon wieder vergessen, dass der Herr hier sagt, ich werde Wunder tun. Oder vielleicht haben wir es nicht vergessen, sondern nach diesen Wundern Ausschau gehalten und haben uns gefragt, ja, wo sind sie denn? Es spalten sich keine Meere. Es werden keine Schlangen zu Stäben. Es geschehen keine Gerichtswunder. Es geschehen keine Wunder wie ein geschlagener Felsen, aus dem Wasser fließt. Nichts dergleichen. Ja, wo sind sie denn, diese Wunder? Worin bestehen sie denn? Ja, die Wunder, die Gott tun wird, im Zusammenhang mit diesem neuen Bund. Ich mache einen Bund und ich werde Wunder tun. Die Wunder sind die, in Kapitel 35 beschrieben werden. Und das sind die größeren Wunder als alle Zeichen und Wunder, die geschehen waren bis dahin. Nämlich ein Volk, das sich vorhin als widerspenstig und widerwillig erwiesen hatte, ist willig geworden. Und so steht in Kapitel 35 immer wieder, dass das Volk getrieben wurde. Das Herz der Leute wurde getrieben, zu kommen und alles herzugeben und das zu tun, was Gott will. Das ist das Wunder, das so groß ist, dass es alle anderen Wunder übertrifft. Und das ist wahrlich ein unbegreifliches Wunder. Ein Wunder der Gnade Gottes, wie Gott aus widerspenstigen Willigen macht. Aus selbstverliebten Menschen Knechte Gottes. Ein Wunder! Ein unermessliches Wunder. Das sind die Wunder, die er ankündigt. Lass uns diese Stellen wenigstens lesen, jetzt vorgreifend in Kapitel 35. Vers 5. Verse 4 und 5, Mose sprach zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel und sagte, dies ist das Wort, das der Herr geboten hat, indem er sprach, nehmt von euch ein Hebopfer für den Herrn, jeder, der willigen Herzens ist, soll es bringen. Willigen Herzens. Dann Vers 21, und sie kamen, ein jeder, den sein Herz trieb. Vers 26. Alle verständigen Frauen, die ihr Herz trieb. Vers 29. Die Kinder Israel, alle Männer und Frauen, die willigen Herzens waren. Hier ist ein Volk, das willigen Herzens ist. Mit willigem Herzen Gottes Willen tut. Das ist die Freiheit, zu der der Heilige Geist uns frei macht. Das sind die Wunder des Gnadenbundes. Dass wir willig werden, Gottes Willen zu tun. Aber jetzt noch dieser Ausdruck. Hier wird ein Ausdruck verwendet im Kapitel 34, im Vers 10, der ein wenig rätselhaft ist. Ja, der Herr kündigt dann, ich werde Wunder tun. Und dann sagt er, ganz am Schluss des Verses steht, dass denn furchtbar ist, was ich mit dir tun werde. Ja, wie ist das zu verstehen? Nun, es wird auch nicht beschrieben, wir wissen also nicht, was es ist.
ein und ich habe niemanden zum Bahn geführt. Und naja, wenn wir versuchen, wenn wir Unterteuer machen, wenn wir das Evangelium weitergeben,
ja. Also furchtbar ist, was ich mit dir tun werde. Es wird nicht überall gleich übersetzt. Es wird teilweise verschieden übersetzt. Und mir scheint es, dass die Übersetzung von Louis Segond es am besten getroffen hat. Das heißt, den Sinn überhaupt getroffen hat. Denn er übersetzt so, furchterregend, das heißt, was ich an dir tun werde, wird Furcht erregen. Oder was ich mit dir tun werde, wird Furcht einflößen. Ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Was ich an dir tun werde, wird Furcht einflößen. Und vielleicht erinnern wir uns noch, gestern haben wir diese Stelle gelesen, dass es zum neuen Bund gehört, dass Gott unter dem neuen Bund seine Furcht in das Herz seines Volkes legt. Wie tut er das? Das steht in Jeremia 32. Ich werde meine Furcht in ihr Herz legen. Jeremia 32, Vers 40. Ich werde einen ewigen Bund mit ihnen machen, dass ich nicht von ihnen lassen werde, ihnen wohlzutun. Ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Wie bringt Gott das fertig? Was ist das Mittel, das er verwendet, um seine Furcht in uns hineinzulegen? Das Volk Israel hatte gesehen, wie Gott sich am Sinai offenbarte bei der Gabe des Gesetzes. Unter starkem Posaunenschall, die Erde bebte, Feuer, eine dunkle Wolke und das Volk zitterte. Aber das war eine vorübergehende Furcht, die gleich vorbei war. Was ist das Mittel, das Gott verwendet, um Furcht Gottes bleibend in unser Herz zu legen? Und das sehen wir gerade in diesem Kapitel 2. Mose 34. Mose ist auf dem Berg, und ich habe das jetzt so, also als neuntens die Erneuerung des Bundes, die Verse 11 bis 28, hier wird der Bund noch einmal in kurzen Worten zusammengefasst, und dann zehntens die Herrlichkeit Gottes im Angesicht des Mittlers. Der Mittler des neuen Bundes, in seinem Angesicht leuchtet die Herrlichkeit Gottes. Kapitel 34, Verse 29 bis 35, da steht das. Und es geschah, als Mose von dem Berg Sinai herabstieg und die zwei Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er von dem Berg herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israel sahen Mose an und siehe, die Haut seines Angesichts strahlte und sie fürchteten sich, ihn zu nahen. Es ist also genau das passiert, was Gott dem Mose sagte. Was ich an dir tun werde, wird Furcht einflößen. Und so fürchtet sich das Volk. Und Mose rief ihnen zu, und sie wandten sich zu ihm. Und sie kommen. Und Mose redete zu ihnen. Und diesmal hat sein Reden das bewirkt, was es vorher nicht bewirkte. Vorher hat er auch geredet, und nachher war er auf den Berg Sinai hinaufgegangen, und das Volk hatte sofort vergessen, was er gesagt hat. Jetzt redet er, und diesmal hat sein Reden auf ihre Herzen eine Kraft, eine eigentümliche Kraft, die sie nie in der Weise verspürt hatten. Sie sehen im Angesicht dessen, der zu ihnen redet, die Herrlichkeit Gottes. Und das ist es, was ihre Herzen mit Furcht und Liebe zu diesem Gott erfüllt. Die Furcht Gottes ist etwas ganz anderes beim Heiligen als die Furcht Gottes beim Gottlosen. Der Gottlose erschrickt auch, wenn Gott sich ihm offenbart. Aber was ist die Reaktion des Gottlosen in seiner Furcht vor Gott? Er will dann möglichst weit weg. Die Furcht vor Gott treibt ihn weg von Gott. Adam sagt, ich fürchtete mich. Und er rannte weg, möglichst weit weg in die Finsternis. Nur nicht in die Nähe dieses schrecklichen Gottes. Und wie ist es beim Heiligen? Die Furcht Gottes, die treibt uns zu Gott. Dass wir nirgends hinwollen, als nur in seine Gegenwart. Und so verbindet sich die Furcht Gottes mit Liebe zu Gott in einer ganz eigentümlichen Weise. Ich zitiere wieder John Bunyan. Den kann man oft zitieren. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Heilige Krieg, The Holy War. Nun, dieser Name, der klingt natürlich inzwischen ganz schlecht, also, aber da kann er auch nichts dafür. In diesem Buch wird auch in Form einer Allegorie, also einer gleichnishaften Erzählung, auf gut Deutsch, also in Form einer gleichnishaften Erzählung wird der Sündenfall und die Wiederherstellung des Menschen dargestellt. Und der einzelne Mensch wird verglichen mit einer Stadt. Und die Stadt heißt Menschenseele. Und diese Stadt wird von einem gewissen Shaddai erbaut, dem Allmächtigen, und sein Sohn Immanuel soll in dieser Stadt wohnen. Die Stadt wird dann von einem gewissen Diabolos belagert. Er nimmt sie ein und die Stadt gehört dann diesem Diabolos. Der Mensch in der Gewalt Satans. Und dann kommt Emmanuel. Shaddai sendet Emmanuel und Emmanuel beginnt diese Stadt zu belagern. Und zwar belagert er sie ringsherum und versucht, durch die Pforten der Stadt einzudringen. Und die Pforten haben 5 Namen. Also Augentor und Hörtor. Und Riechtor und Fühltor und Ohrentor. Und am Ohrentor, dort dringt er endlich ein. Er bricht also dieses Tor auf und Immanuel dringt ein in die Stadt. Oder die Truppen Immanuels. Immanuel selbst bleibt aber draußen. Und nachher senden die Bewohner von Menschenseele, senden immer wieder Abgesandte zu Immanuel, um ihn zu bitten, dass er doch jetzt komme und siehe, annehme als seine Stadt und er in dieser Stadt wieder herrsche. Und auch das ist einfach wunderbar dargestellt, wie er das einfach meisterhaft zu zeigen versteht, dass wir nicht einfach sagen können, so jetzt habe ich die Sünden vergeben, jetzt musst du kommen. So geht das nicht. Er ist Gott. Wir können ihn nicht herumdiktieren. Und so wird das Volk tief gedemütigt. Und etwas, das mir so gut in Erinnerung geblieben ist, das passt eben zu dem, was ich jetzt sagte. Wir fürchten Gott und wir lieben Gott. Weil wir ihn fürchten, lieben wir ihn. Und weil wir ihn lieben, fürchten wir ihn. Beides. Und einer dieser Abgesandten, nachdem er bei Immanuel gewesen ist, kommt er zurück und sagte, der Fürst, zu dem ihr mich sandtet, he is such a one for both beauty and holiness that you must at the same time both love him and fear him. I for my part can do no less. Er, der Fürst, von dem er mich gesandt hat, er ist von solcher Schönheit und von solcher Heiligkeit, dass man ihn gleichzeitig fürchten muss und lieben muss. Was mich betrifft, ich kann nicht anders. Genau so ist unser Herr. Wir müssen ihn fürchten, weil er so groß ist. Wir können nicht anders. Wir können auch nicht anders als ihn lieben, weil er so ist, wie er ist. Und warum ist das so? Weil wir in seinem Angesicht etwas gesehen haben. Wir haben im Angesicht unseres Mittlers etwas gesehen, nämlich die Herrlichkeit Gottes. In seinem Angesicht sind uns die Wesenheiten Gottes, seine Liebe und seine Heiligkeit, aufgestrahlt. Das haben wir gesehen und das neigt unsere Herzen ihm zu. Dass unsere Herzen von diesem Verlangen erfüllt werden, ihm zu gefallen, ihm zu dienen, uns ihm zu unterwerfen, uns ihm auszuliefern. Und genau davon redet Paulus im 2. Korintherbrief. Schlagen wir jetzt noch einmal auf, 2. Korinther 3. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend werden verwandelt. Nach demselben Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, das durch den Herrn den Geist. Und dann, Kapitel 4, Vers 6. Der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. In seinem Angesicht, im Angesicht des Mittlers des neuen Bundes, des Bürgen des neuen Bundes, sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Und das neigt uns, unsere Herzen ihm zu, und dann geht es uns, wie es hier dem Volk ging, mit willigem Herzen kommen sie. Alles, was sie haben, alles, was sie sind, bringen sie. Sie kommen und liefern sich aus dem Willen Gottes. Und in der Folge, das ist der letzte Teil dieses Buches, Kapitel 35 bis 40, die Stiftshütte wird errichtet. Das Ziel, das sich Gott gesetzt hat, wird erreicht. Und so heißt es am Schluss 2. Mose 40, Verse 33 und 34. Und er richtete den Vorhof auf, rings um die Wohnung und um den Altar, und hing den Vorhang vom Tor des Vorhofs auf, und so vollendete Mose das Werk. Und die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Gott wohnt unter seinem Volk. Das ist sein Vorsatz. Und da offenbart sich, enthüllt sich die ganze Herrlichkeit Gottes. Also das Aufhören. Ja, bin daran aufzuhören. Da offenbart sich die ganze Herrlichkeit Gottes. Die Gesamtheit all seiner Vollkommenheit. Das ist seine Herrlichkeit. Die Gesamtheit all seiner Vollkommenheit enthüllt sich, entfaltet sich unter seinen Erlösten, wo er wohnt. Ja, und diesen Gott dürfen wir kennen, zu diesem Gott sind wir gebracht worden. Und ihm wollen wir leben, ihm wollen wir dienen, durch unseren Glauben und durch unseren Gehorsam ehren. Thank you.